SWR Kultur Gespräch
mit Christine Hartauer und mit der Schriftstellerin Anna Melikova. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Anna, du bist Schriftstellerin und Drehbuchautorin. Deine Muttersprache ist Russisch, deine Nationalität ukrainisch und deine Kindheit, die hast du auf der Krim verbracht. Du hast in Kiew studiert, danach in Moskau gelebt und jetzt lebst du in Berlin seit 8 Jahren, seit 2017. Das ist ein Mix aus verschiedenen Sprachen und auch Herkünften und es spiegelt sich auch in deinem ersten Roman wieder. Der heißt Ich ertrinke in einem fliehenden See. Du hast dieses Buch auf Russisch geschrieben, es ist aber nicht in Russland erschienen, auch nicht in der Ukraine, sondern zuerst auf Deutsch, hier in Deutschland. Und wie das alles zusammenhängt, diese Sprachen und diese Station in deinem Leben, darüber sprechen wir heute. Du schneidest gerade an deinem zweiten Spielfilm. Ich habe es ja gesagt, du bist Drehbuchautorin. Ihr habt dafür letztes Jahr in der Ukraine gedreht. Und du hast damals gesagt in einem Interview, wenn du in der Ukraine bist, also eben jetzt unter den russischen Angriffen, da würdest du so eine aggressive Gleichgültigkeit empfinden. Es ist ja eigentlich fast wie so ein Gegensatz, zum einen aggressiv, aber auch gleichgültig. Was ist das für ein Gefühl?
Aber ich wollte zuerst sagen, dass ich als Drehbuchautorin ja arbeite zusammen mit meiner Ehefrau, deutsche Regisseurin Isabel Stever, und für sie das ist der 6. Film, Spielfilm, und für mich das ist 2. Film, und ja, wir arbeiten in so eine enge Kooperation. Ja, das ist tatsächlich paradox, aggressive Gleichgültigkeit, und damit habe ich gemeint, dass wenn du ständig nachts Luftalarm hast und oft auch du hörst Explosionen oder Drohnen, du hast keine Kraft mehr zu reagieren, weil du wirklich schlafen möchtest, und besonders wenn du in so einem intensiven Drehprozess bist, das heißt, du hast sowieso ungefähr 6 Stunden für Schlafen, um irgendwie wieder Energie aufzubauen und sich vorzubereiten auf den nächsten Drehtag, und du willst wirklich schlafen und dann hörst du das und ja, dann bleibst du einfach im Bett. Du gehst nicht im Bunker oder in Shelter, was vielleicht vernünftiger wäre, aber ja, du bleibst im Bett und du denkst, scheißegal. Also das meine ich mit Gleichgültigkeit, aber tatsächlich nicht einfach egal, sondern scheißegal. Mit dieser Scheiß meine ich diese Wut auf Russland. Und das ist sogar wahrscheinlich irgendwie blöd, aber trotzdem, du denkst, das ist dein Protest.
So eine Trotzreaktion.
Ja, Trotzreaktion.
Eigentlich.
Ihr wolltet, dass wir Angst haben. Das wollen wir aber nicht und deswegen werden wir schlafen. Aber natürlich kommt darauf an, wenn du schon relativ lang da bist, und wir haben in der Ukraine 2024 waren wir da oft, aber nicht so lang, so ungefähr 2 Wochen jedes Mal, weil wir haben Casting gemacht und uns vorbereitet auf die Dreharbeiten. Und im Dezember waren wir dann fast den ganzen Monat, das war auch Vorbereitung, und schon 2025 Februar, März, wir haben gedreht. Also wir haben Februar uns vorbereitet weiter und dann im März gedreht. Und das heißt, wir haben dann schon 2 Monate pausenlos in Kiew verbracht. Und am Anfang haben wir noch reagiert auf diesen Geräusch und dann nicht mehr. Aber wir haben gelernt, natürlich das ständig zu checken in Telegram-Gruppen. Das heißt, du hast Illusion, dass du Überblick hast oder dass du Kontrolle hast. Du kannst lesen, wo sind jetzt die Drohnen, in welchem Bezirk von Kiew, und dann überlegst du, ob sie bald zu dir kommen oder nicht. Oder wenn du auch Geräusche hörst, du kannst auch irgendwie ungefähr einschätzen, wie weit ist es von dir. Und wenn es wirklich sehr, sehr nah, dann, ja, dann stehst du auf und du gehst zumindest in den Korridor, weil da gibt's mehr Wänden, und das ist das Wichtigste. Ja, ich glaube, das ist gute Information auch jetzt für Europa, falls der Krieg näher kommt, dass man muss nicht vor dem Fenster stehen.
Was für ein Geräusch ist das? Ist ein Geräusch, wenn die Luftabwehr einsetzt,
ja,
und man irgendwie hört, wo es dann quasi Bumm macht und etwas abgeschossen wird?
Ja,
oder?
Das ist am häufigsten ist es so, aber natürlich kann das auch sein, dass die Rakete oder Drohne hat tatsächlich Ziel erreicht und dann explodiert.
Anna, ich möchte mit dir noch über euren Film sprechen, aber als erstes würde ich quasi gern von vorne anfangen. Mhm. Ich habe es schon gesagt, du bist auf der Krim geboren, 1984, und bist dort mit der russischen Sprache aufgewachsen. Welche Rolle hat da die ukrainische Kultur und Sprache gespielt, zum Beispiel in der Schule, als du da dort zur Schule gegangen bist?
Eigentlich fast keine. Also alles war natürlich auf Russisch und ich habe zum Beispiel deutsche Sprache ab 2. Klasse gelernt und ukrainische Sprache ab 10. Das heißt 2 Jahre, letzte 2 Jahre. Und ich bin inzwischen mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich so war. Kann sein, dass es ein bisschen früher angefangen hat, aber irgendwie so ist es in meinem Kopf geblieben. Und ich kann auch niemanden jetzt fragen, weil ich habe keinen Kontakt zu den Menschen aus meiner Schule. Aber ich glaube, wir haben nur letzte 2 Jahre das gelernt und ukrainische Literatur auch. Aber das war nicht ernst gemeint. Das war wie, ich weiß nicht, womit kann man das vergleichen. Wir haben zum Beispiel ukrainische Literatur etwas gelesen, aber besprochen haben wir auf Russisch. Also ich glaube, es gibt eine Situation, die sehr gut beschreibt, was für Haltung war zu ukrainischer Literatur oder Sprache. Bei Abschluss gab es Prüfungen. Ja? Und es gibt obligatorische Prüfungen, zum Beispiel russische Sprache war obligatorisch oder Deutsch. Und es gibt dann andere Prüfungen, du kannst selbst wählen. Ich habe persönlich russische Literatur ausgesucht, weil ich mich gut auskannte da. Und viele meiner Klassenkameradinnen haben ukrainische Literatur gewählt, aber nicht, weil sie sie mochten oder sie gut kannten, sondern weil unsere Lehrerin in ukrainischer Sprache war sehr weich und überhaupt nicht streng und hat nicht so viel verlangt. Und dann haben sie abgemacht mit ihr, dass es gab so, glaube ich, 30 Fragen, dass jeder nur eine Frage auswendig lernt. Und dann hat sie gesagt, welche Reihenfolge von Zetteln. Und jeder hat nur eine Frage gelernt. Und dann kam zu dieser Prüfung unsere Lehrerin in russischer Sprache, die sehr, sehr streng war. Und dann hat sie einfach diese ganze Reihenfolge geändert, vermischt diese Zettel. Und dann waren zuerst meine Klassenkameradinnen total in Panik, weil sie haben jede nur eine Frage gelernt. Und was haben sie gemacht? Da unsere Lehrerin in russischer Sprache überhaupt kein Ukrainisch verstanden hat. Sie war da bei dieser Prüfung einfach, um zu checken, ob alles richtig ist, ohne zu verstehen. Und dann hat jeder das erzählt, was er oder sie gelernt hat, aber einfach Namen gewechselt. Zum Beispiel, wenn du gelernt hast, die Biografie von Lesya Ukrainka und du bekommst die Frage über Taras Schewtschenko, dann erzählst du die Biografie von Lesya Ukrainka, aber du wechselst nur den Namen. Du sagst, Taras Schewtschenko wurde geboren und dann alle Daten über Lesya Ukrainka, auch alle Werke von ihr, egal.
Das ist ja absurd. Das sind ja so unterschiedliche Autoren, Autorinnen. Also Lesya Ukrainka, die ja auch, also ist ja auch gar nicht, Ukrainka ist ja quasi auch ein Künstlerinnenname und sie war ja auch so europäisch und sprach so viele Sprachen und so, sind ja wirklich auch sehr wichtige Autoren, beide und Autorinnen, auch komplett unterschiedlich.
Ja, ja, natürlich auch Geschlecht ist unterschiedlich.
Ja, genau.
Es sind einfach sehr verschiedene Menschen und aber trotzdem, dass sowas könnte passieren und unsere Lehrerin in russischer Sprache hat gar nicht mitgekriegt, was sie da machen und die ukrainische Lehrerin hat zuerst so riesige Augen gehabt, aber dann irgendwie geschluckt und dann haben alle Bestnoten bekommen. Also ukrainische Geschichte haben wir früher angefangen zu lernen, aber da habe ich auch keine besonders gute Erinnerungen, weil wir hatten zuerst einen Lehrer, der, ich glaube, war tatsächlich pro-ukrainisch, was ziemlich selten war, aber der hat leider gesoffen. Und der andere, der später kam, der, finde ich jetzt, war pervers. Also ich würde jetzt sagen, er war sexuell übergriffig, nur verbal, aber zumindest das, was ich weiß. Aber trotzdem, er hat immer sexistische Witze gemacht. Er hat immer Mädchen angemacht mit großen Busen, hat immer das kommentiert und hat auch mir immer gesagt, dass ich bin zu dünn und ich hatte keine Busen in 9. Klasse. Und hat ständig mich erniedrigt. Und ich war quasi die beste Schülerin in der Schule. Und daran erinnere ich mich viel mehr und das hat viel mehr bei mir Spuren hinterlassen als seine Erzählung über ukrainische Geschichte.
Als der Inhalt, ja.
Ja.
Ja, du hast auch mal gesagt, du wärst, vielleicht passt es da jetzt gerade ganz gut, wo du über von diesem Lehrer erzählt hast, du wärst auch mit einem anti-ukrainischen Chauvinismus groß geworden. Da kommen ja auch zwei Dinge zusammen. Also einmal das Abwertende, alles, was ukrainisch ist, und dann noch dieser Chauvinismus, quasi eine sehr toxische Männlichkeit, Abwerten von Frauen. Ging das Hand in Hand oder so? Hast du das so erlebt?
Aber mit Chauvinismus meinte ich nicht unbedingt sexueller Chauvinismus oder Geschlechtschauvinismus. Ich meinte schon die Verachtung ukrainischer Sprache gegenüber. Mhm. Weil ich erinnere mich, dass wir haben ständig gelacht. Wir fanden ukrainische Sprache lustig. Aber wir waren doch noch relativ jung. Und natürlich, das war nicht unsere eigene Meinung. Natürlich haben wir das irgendwie so mitgespürt oder das wurde uns so beigebracht, dass diese Sprache, niemand spricht quasi in dieser Sprache, niemand braucht das. Okay, im Schulprogramm steht's, man muss lernen, diese zwei Klasse, aber eigentlich, du wirst nie mehr in deinem Leben diese Sprache brauchen. Ungefähr so waren die Narrativen. Und natürlich war ich dann, als ich nach Kiew gekommen bin, und habe verstanden, dass da einige Fächer in ukrainischer Sprache waren. Von mir wurde auch erwartet, dass ich muss auf Ukrainisch antworten. Ich war natürlich sehr verzweifelt, weil ich konnte kein Ukrainisch. Was ich jetzt blöd finde, statt eigentlich wirklich dann ukrainische Sprache endlich zu lernen, habe ich einfach dafür gekämpft, dass es mir erlaubt wurde, auf Russisch zu sprechen.
Genau, du hast Germanistik in Kiew studiert und konntest dann ein Studium komplett auf Russisch absolvieren.
Naja, die meisten Fächer waren auf Deutsch, aber Literatur zum Beispiel, da habe ich auf Russisch geantwortet. Und es gab manchmal solche Dozentinnen, die versucht haben von mir, das zu bekommen, dass ich tatsächlich auf Ukrainisch antworten muss. Aber ich habe das total blockiert. Und dann irgendwann haben sie mir das erlaubt, dass ich Russisch spreche. Und weil ich war auch die beste Studentin da und mir wurde viel erlaubt, ja.
Wann hat es denn bei dir angefangen, dass du vielleicht in so einen Reflexionsprozess gekommen bist? Du nennst es selber auch manchmal deinen Prozess der Ukrainisierung, dass der sehr langsam gewesen sei. Wie ist der losgegangen?
Hier kann ich wahrscheinlich über meinen Roman reden, weil das ist tatsächlich eine von Hauptthemen von meinem Roman. Dort beschreibe ich auch diesen Prozess. Und diese Ukrainisierung ist größtenteils passiert dank einer sehr komplizierten Liebesgeschichte. Im fünften Studienjahr habe ich eine Frau kennengelernt, die war meine Literaturdozentin. Und zwischen uns entstand so eine Liebesgeschichte, lesbische Liebesgeschichte. Und das war meine erste Beziehung. Und davor war ich sehr pro-russisch konditioniert. Aber ich habe das nie hinterfragt. Ich dachte, das ist objektive Realität. Und sie, diese Dozentin, die im Roman Vera heißt, sie war immer schon pro-ukrainisch. Sie hat aber auch Russisch gesprochen. Sie konnte beide Sprachen, aber ihre Muttersprache war Russisch. Und sie war auch, wie ich, irgendwie von russischer Kultur geprägt, zum Beispiel von Dostojewski oder von Brodsky. Aber trotzdem, für sie kam nie in Frage, welcher Weg soll die Ukraine wählen. Das war für sie sehr klar, dass die Ukraine muss von Spuren von Sowjetunion befreien, muss sich emanzipieren von Russland und irgendwie europäische Werte erteilen. Und für sie war auch immer schon klar, dass Putin so richtige, also Verkörperung von Bösheit ist, dass er aus Geheimdienst ist und dass Russland kolonialistisches Land ist. Für mich war das ganz andere Welt, das, was sie gesagt hat. Und ich war apolitisch. Und sie hat ständig von mir verlangt, dass ich muss irgendwelche Haltung haben.
Ja. Zeigen,
ja. Ja. Wahrscheinlich, das ist stärker geworden 2008. Ich bin schon nach Moskau gegangen, weil ich wollte mich irgendwie von dieser Liebesgeschichte befreien. Aber die ging weiter, die Liebesgeschichte. Und dann 2008 im August hat Russland in Georgien einmarschiert. Und es gab so 5 Tage Krieg. Und das war, glaube ich, Anfang für diese starken politischen Diskussionen zwischen uns. Und ich habe immer mehr wahrscheinlich darüber nachgedacht. Und erst 2014, als ich in Kiew war und ich habe, das war einfach Zufall, dass ich während Maidan in Kiew war und ich habe dann meinen eigenen Augen das gesehen und
die Maidan-Proteste.
Ja, und ich habe wirklich gespürt, dass dieses Volk Recht hat und das erste Mal mich überhaupt identifiziert mit meinem ukrainischen Pass. Und dann kam die Annexion von der Krim und dann Anfang des Krieges in Donbass, den Russland angefangen hat. Das hat natürlich meinen Prozess der Ukrainisierung beschleunigt. Aber das war ein sehr, sehr langer Weg und ich habe versucht, in meinem Roman diesen Prozess nicht zu vereinfachen. Und ich glaube, ich bin mir selbst sehr, sehr dankbar, dass ich habe so lange an diesem Buch geschrieben.
16 Jahre lang, glaube ich. Ja.
Ich habe angefangen 2007 und ich glaube, wenn ich erst nach dem Anfang des großen Krieges, Angriffskrieges 2022, retrospektiv dieses Buch geschrieben hätte, dann hätte ich wahrscheinlich versucht, meine Figur, die Ich-Erzählerin, irgendwie braver zu machen oder zu verschönen oder meine Haltung irgendwie konsequenter zu machen. Das heißt, ich hätte dann gelogen. Und in dem Roman, für mich ist es wichtig, dass die Figur von Dozentin Vera, dass sie spricht eigentlich alles aus, was man mir wirklich vorwerfen kann. Mhm. Naivität, mangelnde Politisierung, späte Ukrainisierung, alles. Und sie ist wie so eine moralische Autorität. Und sie glaubt nicht, dass eine Person sich verändern kann. Und ich habe versucht, dass meine Hauptfigur oder ich, dass ich mich irgendwie nicht verteidige, weil ich kann nicht ändern mein Schicksal. Also ich habe das erlebt, was ich erlebt habe. Und das war für mich sehr wertvoll. Ich hatte vor kurzem so eine Veranstaltung in Hamburg in einem Theater und da wurden Fragmente aus meinem Roman in beiden Sprachen vorgelesen, auf Deutsch und auf Ukrainisch. Und dann gab es auch Diskussionen, auch in beiden Sprachen. Und nach dieser Veranstaltung sind zu mir so zwei junge Frauen gekommen aus Donbass. Und sie haben sich so bedankt mit Tränen in Augen, tatsächlich, dass ich diesen Prozess so beschrieben habe, wie ich das gemacht habe, ohne das zu verschönen, weil, wie sie gesagt haben, sie konnten bis jetzt sich selbst eigene Erfahrung in der ukrainischen Literatur nicht finden. Sie hatten das Gefühl, die sind nicht vertreten mit ihrem langen Weg zur Ukrainisierung. Und in meinem Roman haben sie sich erkannt.
Ja, das wollte ich dich auch fragen, ob es Menschen, ob du da auch Reaktionen bekommen hast, vielleicht von anderen Menschen aus der Ukraine, eben vielleicht auch von der Krim oder aus dem Osten der Ukraine, die eben russischsprachig aufgewachsen sind und bei denen jetzt vielleicht ein Umdenken stattfindet. Bei dir ist ja der Wechsel ziemlich krass. Du hast nämlich aufgehört, Russisch öffentlich zu sprechen seit dem 24. Februar 2022, also seit Russlands großflächigen Angriff auf die Ukraine, der bis heute anhält. Du gehst sogar so weit und nennst die russische Sprache eine Waffe, die du jetzt eben nicht mehr tragen möchtest. Wie kann eine Sprache eine Waffe sein?
Ich bin nicht sicher, dass ich diese Metapher erklären will. Ich glaube, ich war stolz auf diese Metapher und ich glaube, es ist gut, wenn manche Dinge bleiben ohne Erklärung und es gibt dann Platz für verschiedene Interpretationen.
Ja, du hast in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geschrieben, da warst du für einen Literaturpreis vom Haus der Kulturen der Welt nominiert und du hättest einen Auszug lesen sollen im Rahmen dieser Nominierung aus deinem Roman und es wäre quasi in der Originalsprache gewesen, das im Russischen und du wolltest das nicht und trotzdem frage ich mich, dieser Entschluss, kam der wirklich so in diesem Tag am 24., wie hast du das erlebt?
Nee, und natürlich nicht am 24., am 24. denkst du nicht an die Sprache, ich meine 2022, ja. Natürlich an dem Tag habe ich nur an meine Freundinnen gedacht, die unter Bomben waren und ich habe auch vorgestern habe ich nochmal unsere Kommunikation gelesen und einige von denen haben ukrainisch geschrieben und ich habe auf Russisch noch den geschrieben. Und zum Beispiel jetzt, wenn ich das jetzt lese, für mich selbst ist es so, ich habe so eine Wut auf mich. Warum schreibe ich auf Russisch? Aber damals, das war natürlich, du kannst nicht in so eine Situation so schnelle und radikale Entscheidungen treffen. Und einige von denen haben auch immer noch damals Russisch gesprochen. Und ich glaube, erst nach der Befreiung von Kiewer Gebiet, von Bucha, Irpin, Hostomel und so weiter, das heißt im April 2022, als ich wusste, dass meine Freundinnen haben das bis jetzt überlebt, würde ich so sagen, weil über manche wusste ich 2 Wochen, glaube ich, nicht. Ich hatte keinen Kontakt, sie haben nicht geantwortet, weil sie waren tatsächlich in Bucha und ohne Empfang. Ich wusste nicht, ob sie noch leben. Und als ich schon ausatmen konnte, ein bisschen ausatmen, dann kamen allmählich diese großen Fragen. Was ist mit russischer Sprache? Was ist mit russischer Kultur? Und auch viele meiner Freundinnen, die in der Ukraine sind, haben endgültig diesen Sprachwechsel nach der Befreiung von Bucha, Irpin gemacht, weil sie irgendwie Gefühl hatten, sie können nicht mehr diese Sprache benutzen. Und ich habe mitgemacht. Das war nicht leicht für mich. Weil, wie gesagt, ich konnte die ukrainische Sprache nicht. Ich habe dann sehr viele ukrainische Veranstaltungen besucht und da mit Menschen habe ich ukrainisch gesprochen mit riesigen Pausen.
In Berlin hast du die besucht?
Ja, in Berlin. Und ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht und ich hatte das Gefühl, dass die Sprache, das ist so eine Rache von der Sprache, weil ich diese Sprache so lange vermieden habe, dass diese Sprache jetzt, als ich diese Sprache gebraucht habe, diese Sprache hat mir gesagt, nein, sorry, so leicht wird es nicht gehen für dich. Aber ich habe trotzdem weiter versucht zu sprechen und mir hat auch viel Mut gegeben. Ich wusste, dass es nicht nur ich gerade solche Schwierigkeiten habe, sondern viele Menschen in der Ukraine, die entschieden haben, nicht mehr Russisch zu benutzen öffentlich, die hatten dieselben Schwierigkeiten. Trotzdem, alle haben einander unterstützt und niemand hat gesagt, oh Gott, du machst Fehler, sondern das war eher, jede haben
gefördert,
ja,
oder dabei,
ja,
geholfen.
So toll, dass du das machst.
Es gab auch so einen Spruch, habe ich gelesen in einem Café, wo irgendwie, hast du noch den Wortlaut, ihr seid irgendwie wunderbar.
Ja, die Menschen, die jetzt in ukrainischer Sprache Fehler machen, ihr seid nicht komisch, ihr seid wunderbar.
Wie ist jetzt dein Verhältnis zur russischen Literatur und Kultur? Weil man merkt in deinem Roman, Ich ertrinke in einem fliehenden See, welche Rolle zum Beispiel Marina Tsvetaeva für dich spielt, die Lyrikerin und Dichterin. Ich habe auch auf Instagram nach dem 24. Februar 2022 viele Posts gesehen, wo es dann hieß, Puschkin ist nicht Putin. Wir dürfen jetzt nicht per se die gesamte russische Literatur quasi aus dem Regal schmeißen. Wie ist da dein Verhältnis? Weil du hast es ja auch gesagt, du hattest Literatur als Fokus in der Schule. Du hast dich dann Leben lang mit Literatur sehr beschäftigt. Welches Verhältnis hast du da?
Also ich schmeiße Tsvetaeva nicht aus meinem Regal. Aber sie ist die Einzige, glaube ich, die auf meinem Regal steht aus der russischen Literatur. Ich habe einfach diese letzten 3,5, fast 4 Jahre nicht damit verbracht, dass ich irgendwie russische Literatur gelesen habe. Ich habe auch Tsvetaeva, glaube ich, nicht mehr gelesen. Nicht, weil ich das nicht will, sondern ich habe gerade kein Bedürfnis, das zu machen. Und ich habe sehr viel gestritten mit deutschen Menschen, die mir gesagt haben, Dostojewski, Tolstoi, Tschechow sind so große Figuren und die haben nichts damit zu tun. Also erstens Dostojewski, der natürlich auch mich wahnsinnig stark beeinflusst hat, aber war ein riesiger Nationalist. Und ich habe diese 4 Jahre, also die Zeit, die ich gewöhnlich russische Literatur gegeben habe, habe ich einfach versucht, ukrainische Literatur zu geben, weil ich wusste, da habe ich sehr viele weiße Stellen. Ich weiß nicht, ob man das sagt.
Ja, weiße Flecken.
Flecken, ja. Und die musste ich einfach füllen. Und ich lese jetzt gewöhnlich die Literatur überhaupt auf Deutsch. Also das war keine große Frage für mich, ob ich jetzt russische Literatur lesen soll oder nicht, weil das einfach nicht so präsent in meinem Leben ist.
Was hast du in der ukrainischen Literatur gelesen? Was hast du da entdeckt?
Sophie Andruchowitsch habe ich gelesen, Tatjana Malarchuk. Ich habe Gedichte gelesen. Ich habe für mich eine Autorin aus Lugansk-Gebiet entdeckt und sie heißt Lubov Jakimchuk. Ihre Gedichte fand ich sehr, sehr, sehr stark.
Wir hatten es jetzt schon mehrfach erwähnt, dass dich eigentlich auch die deutsche Sprache schon total lange begleitet. Also du hast seit in der 2. Klasse angefangen, Deutsch zu lernen, du hast Germanistik studiert. Welche Rolle hat die deutsche Sprache eigentlich über diese ganzen Jahre für dich gespielt? Und wie kamst du dazu? Das würde mich auch interessieren.
Zur deutschen Sprache, das kamen meine Eltern, nicht ich. Ich habe ein Gymnasium gelernt in Jevpatoria, in meiner Heimatstadt. Und das war das einzige Gymnasium in der ganzen Stadt. Und das war Gymnasium mit erweitertem Deutschunterricht. Deswegen habe ich Deutsch gelernt. Und ich kann nicht sagen, dass ich habe irgendwie diese Sprache besonders geliebt oder mich interessiert dafür oder für deutsche Literatur. Das haben auch für mich meine Eltern weitergewählt, dass ich nach dem Abitur deutsche Philologie studieren muss. Und dann habe ich das brav weitergemacht, ohne wirklich zu verstehen, wofür. Weil meine Eltern wollten, glaube ich, dass ich dann später Deutsch unterrichte. Das wollte ich für mich nicht, aber ich wusste nicht, was ich will. Und dann viel, viel später, als ich schon nach Deutschland gezogen bin, dann war ich natürlich sehr dankbar meinen Eltern oder mir selbst, dass ich mit diesen Kenntnissen in diesem Land jetzt wohne. Und inzwischen ist es meine Alltagssprache. Ich fühle mich relativ frei. Ich weiß, dass ich Fehler mache. Das ist mir nicht so wichtig. Ich weiß, dass ich auch in bestimmten Ausdrucksmitteln eingeschränkt bin. Aber ich bin in jeder Sprache eingeschränkt. Wir sind immer eingeschränkt in verbalen Ausdrucksmöglichkeiten. Das war für mich wahrscheinlich auch Rettung 2022, als ich verstanden habe, dass ich will die russische Sprache öffentlich nicht mehr benutzen. Und natürlich war das für mich eine große Hilfe, dass ich dann deutsche Sprache statt russische Sprache benutzen konnte in bestimmten Kontexten. Weil es gab zum Beispiel manche Menschen, mit denen, die auch hier in Deutschland wohnen, mit denen wir früher immer Russisch gesprochen haben, aber die können auch Deutsch. Und dann haben wir einfach entschieden, dass wir jetzt werden nur Deutsch reden. Und ich glaube, dass die deutsche Sprache war auch für mich eine Brücke zu dem Ukrainischen, weil ich habe einige Freundinnen aus der Ukraine, die geflohen sind und sind jetzt hier in Berlin. Und die haben auch 2022 angefangen, Ukrainisch zu sprechen und inzwischen sprechen sie wieder Russisch, weil sie sagen, dass es ganz anders ist. Die Gespräche, die man so persönlich führt, sind viel, viel intimer, wenn man Muttersprache benutzt dafür. Ich kann sie theoretisch verstehen, das ist natürlich ihr Recht, klar, aber mir geht's einfach anders, weil ich schon seit 2017 in Deutschland wohne. Ich wohne mit meiner Ehefrau, die Deutsch ist, und wir sprechen nur Deutsch. Und für mich ist es schon so Teil von meiner Identität, dass ich einfach nicht mehr Muttersprache benutze, auch in intimen Gesprächen. Und inzwischen auch, wenn ich Russisch spreche, zum Beispiel mit meinem Vater, da kann ich auch manche Fehler machen oder ich vergesse einige Wörter. Was, ja, zurück zu dieser Frage mit der Waffe. Mein Vater reagiert extrem aggressiv, wenn er von mir ukrainische Wörter hört. Egal, was für Wörter das sind. Das können, wenn ich zum Beispiel darüber erzähle, wie wir in Kiew waren und dass ich Luftalarm gehört habe und wir sollten in Shelter gehen und ich Luftalarm und Shelter sage auf Ukrainisch, einfach weil das mir irgendwie organisch in diesem Moment ist. Er korrigiert mich mit so einer großen Nervosität. Und er hat früher überhaupt nicht so reagiert. Früher zum Beispiel meine Mutter hat ab und zu ukrainische Wörter benutzt, nicht weil sie ukrainisch konnte, aber weil sie diese Sprache gemocht hat, aber so quasi wie man was Fremdes bewundern kann, weißt du? Sie konnte diese Sprache nicht, aber sie mochte, wie das klingt und ab und zu hat sie so kleine Redewendungen benutzt. Und das fand mein Vater, also das hat mich irritiert damals, aber mein Vater hatte überhaupt keine Probleme damit. Und jetzt, das wurde natürlich wieder von diesen russischen Narrativen, das wurde ihm beigebracht, dass man alles, was mit der ukrainischen Identität verbunden ist, das ist so wie rote Pfanne. Also das ist sofort automatisch so eine Aggression verursacht.
Und wenn du erzählst, was du in Kiew erlebst bei den Dreharbeiten, interessiert es deinen Vater, was es bedeutet, unter Luftalarm und Beschuss in einem Filmprojekt zu arbeiten, ein Leben zu führen, für die Schauspieler, Schauspielerinnen dort irgendwie, ja, vielleicht noch einen Alltag zu haben? Es ist ja ein Alltag für sie, wenn sie einen Film drehen. Also wie reagiert er auf diese Geschichten?
Das erste Mal, als ich schon während des Angriffskrieges nach Kiew gefahren bin, habe ich ihm nicht gesagt, dass ich dahin fahre. Und ich habe ihm das erzählt erst, als ich zurück nach Berlin gekommen bin, weil ich wollte nicht, dass er sich Sorgen macht. Und dann habe ich ihm schon im Voraus gesagt. Und als ich in Kiew war, habe ich ihm ab und zu einfach so Nachrichten geschickt, dass alles okay ist, damit er sich wiederum keine Sorgen macht. Und erst, als wir schon in Sicherheit waren, dann habe ich ihm kurz was erzählt, aber auch nicht zu viel. Weil es ist nicht mein Ziel, dass er wirklich die ganze Gefahr, die ich da habe, dass er das versteht. Das will ich auch nicht. Weil er als Vater natürlich wird sich Sorgen machen. Aber das wird gar nicht beeinflussen seine Haltung zu diesem Krieg. Es ist ihm schon bewusst, dass Russland Raketen nach Kiew schmeißt und die Drohnen. Das weiß er. Aber er denkt vielleicht, dass es richtig ist, weil man muss diese Regierung wechseln und dann wird alles gut sein. Ungefähr. Ich glaube, er denkt so. Und wenn ich da bin, dann ist es einfach Gefahr für mich. Und sobald ich weg bin, dann ist es egal. Dann kann Russland weiter das machen.
Ich glaube, du hast auch mal erzählt, dass du das letzte Mal auf der Krim warst vor Corona. Und jetzt natürlich Corona, dann der große Angriffskrieg, dass du deinen Vater deswegen jetzt schon länger nicht gesehen hast. Ich glaube, du bist auch die Letzte mit einem ukrainischen Pass in deiner Familie. Heißt das, euer Kontakt ist etwas, was auf so einer persönlichen Ebene stattfindet, Vater und Tochter, und das Politische bleibt außen vor? In Zoom-Gesprächen oder Telefonaten?
Ja, ich kann immer noch Zoom nicht hinkriegen. Also wir telefonieren jetzt in Telegram und das auch wundert mich, ehrlich gesagt, weil ich weiß, dass viele Menschen können nicht mehr telefonieren mit ihren Verwandten, die in Russland sind, und die Krim ist quasi, quasi russisch. Aber irgendwie funktioniert es noch zwischen uns. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht hat die Krim besondere Situation. Das weiß ich nicht. Wir haben sehr viel über Politik gesprochen 2022, wahrscheinlich auch 2023, sehr viel. Auch sehr viel nicht gesprochen miteinander, so 2 Wochen. Und dann immer wieder habe ich so riesige Nachrichten ihm geschickt, wo ich meine Wut geäußert habe und habe gehofft, dass er wird irgendwie mich verstehen. Aber ich glaube, inzwischen haben wir alles gesagt, was wir sagen konnten. Es ist nichts Neues passiert. Also ich habe keine neuen Argumente für ihn. Er hat für mich auch keine neuen Argumente. Und deswegen macht es einfach keinen Sinn. Manchmal, sehr selten, kann ich auf etwas reagieren, was mich stört. Oder was hat er mir vor kurzem gesagt? Dass es gibt jetzt so neue Sozialnetzwerk in Russland, was ganz gut funktioniert. Und ich habe natürlich in der Presse darüber gelesen, das ist total, wie heißt es, vom Staat, total kontrolliert vom Staat. Und das ist sehr klar, warum Russland diese neue Sozialnetzwerk jetzt integriert hat in die Gesellschaft. Aber ich reagiere nicht mehr darauf. Ich erkläre ihm das nicht, weil ich benutze natürlich das nicht. Und wenn er will das benutzen, darf er das machen.
Und hast du das Gefühl, wenn dein Vater auch russisches Staatsfernsehen schaut auf der Krim, weil es wahrscheinlich auch wenig Alternativen gibt, wenn er so ein neues Netzwerk ausprobiert, weil er sich vielleicht mit Menschen, die er gut kennt, auf diese Weise vernetzen möchte, was mir erstmal per se, wie du auch sagst, gar nicht vorzuwerfen ist. Hast du das Gefühl, du hast so einen Teil deines Vaters quasi an die russische Propaganda verloren?
Nee, habe ich nicht das Gefühl, weil ich glaube, wir haben früher nicht so viel gesprochen überhaupt über unsere Weltansichten oder über Politik, weil als ich kleiner war oder als ich noch auf der Krim gelebt habe, galt es, die Kinder sollen über die Politik nicht sprechen. Wir sind noch nicht erwachsen, wir haben noch nicht genug Kenntnisse, Erfahrung und so weiter. Das ist so die Welt für Erwachsene, Politik. Und ich habe auch viel mehr Kontakt mit meiner Mutter gehabt. als ich umgezogen bin nach Kiew und dann nach Moskau, ich habe telefoniert nur mit meiner Mutter und dann hat sie, mein Vater, immer alles erzählt, was ich erzählt habe. Also das, ich glaube, das ist oft in vielen Familien.
Das kenne ich, ja.
Ja. Und als sie gestorben ist, 2011, und ich bin auf die Krim gekommen, um meinem Vater zu helfen, und habe ich verstanden, oh Gott, das ist das erste Mal, dass ich allein bin mit meinem Vater und ich weiß nicht, worüber wir reden sollen. Weil meine Mutter war immer so an Kunst interessiert, hat immer sehr viel gelesen, auch Tsvetaeva gelesen oder Filme angeschaut, die ich auch interessant fand. Und wir haben auch sehr viel darüber gesprochen. Und mein Vater hat ganz anderen Geschmack. Und ich glaube, komischerweise 2014, als zuerst Maidan war und dann Annexion und dann Krieg in Donbass, wir haben plötzlich ein Thema gekriegt, worüber wir reden können. Natürlich haben wir einander angeschrien, viel diskutiert, aber trotzdem, das war, glaube ich, wirklich das erste Mal, dass wir etwas ausgesprochen haben und dann verstanden haben, okay, wir haben einfach verschiedene Welten in unseren Köpfen und das darf auch so sein, weil er ist ein Mensch aus der Sowjetunion mit seinen eigenen Geschichten, ich bin eine neue Generation und ich habe ganz anders diese Welt gesehen. Ich war in verschiedenen Ländern und ich kann auch vergleichen etwas. Ich habe wahrscheinlich auch nicht so ein, ich bin nicht so verwurzelt. Ich habe zum Beispiel nicht so stark Heimweh. Und mein Vater hat sein ganzes Leben auf der Krim verbracht. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber ich glaube nicht, dass ich ihn verloren durch Putin. Es ist nicht so, dass er viel anders war. Ich war anders. Wahrscheinlich kann er eher sagen, dass er hat mich verloren. Aber ich glaube auch nicht, dass er wird sowas sagen. Und mein Vater weiß auch nicht, dass ich lesbisch bin. Oder ich denke, dass er nicht weiß. Wir reden nie darüber. Und trotzdem glaube ich auch nicht, dass es unbedingt ihm fehlt, dass wir darüber nicht reden.
Ja, das ist total interessant, wie sich da quasi Politisches und Privates, an welchen Punkten sich das trifft und an welchen nicht. Das ist auch so ein bisschen, also dieses Politische und Private, wie Dinge so zusammenkommen, auch Thema deines neuen Films, den du zusammen mit deiner Frau machst, Isabel Stever, Regisseurin. Du hast das Drehbuch dafür geschrieben, sie ist eben die Regisseurin des Films. Der Titel ist »Selten wache ich träumend auf«. Und in dem Film, da geht es auch um ein ukrainisches, queeres Paar, das ausreisen möchte mit dem Kriegsbeginn 2022, aber nicht ausreisen kann, aus verschiedenen Gründen. Was hat dich da an diesem Thema interessiert, dass du jetzt quasi, dass ihr den Fokus auf eine queere Geschichte in Kriegszeiten legt?
Der Film basiert auf der Geschichte von meinen Freundinnen aus der Ukraine und ich wollte über sie ein Drehbuch noch vor dem großangelegten Krieg schreiben und der Krieg brachte einfach noch eine neue Dimension und natürlich am Anfang des Krieges habe ich nicht gedacht, dass ich will jetzt unbedingt ein Drehbuch schreiben oder einen Text schreiben oder irgendwas. Also wir waren alle in so einem Modus, man muss helfen. Und ein paar oder drei Monate später habe ich verstanden, dass ich will meine Wut in so eine konstruktive Form verwandeln. Und das ist auch meine wahrscheinlich einzige Möglichkeit als Menschen, der schreibt, im Text meine Emotionen zu verarbeiten und bestimmte Message zu vermitteln.
Das heißt, hat dir das Schreiben in einem Drehbuch auch geholfen, irgendwie mit diesem Krieg, der da jetzt bis heute eben andauert, das irgendwie zu verarbeiten, weil du konkret etwas zu tun hattest und vielleicht auch eine Perspektive werfen konntest in dieser Kriegsberichterstattung, die es ja weltweit gibt über die Ukraine, auf einen Fokus auf Menschen, die vielleicht nicht so sehr im Fokus stehen, nämlich die queere Community? War das quasi so ein Beitrag oder ein Blick, den du da noch leisten wolltest als Autorin?
Ich weiß noch, dass als ich am Anfang des Krieges so einen Dokufilm gesehen habe, wo viele Männer mit Waffen waren. Und ich habe diese Maskulinität wieder so stark gespürt. Dann dachte ich, das war meine erste Reaktion, dass die ukrainische Gesellschaft war schon so auf dem Weg zu der Befreiung von binären Denken. Du bist ein Mann, dann musst du das machen. Du bist eine Frau, dann musst du das machen. Und dass der Krieg, der natürlich sehr archaisch ist. Der Krieg bringt diesen Prozess irgendwie ein bisschen zurück, was auch verständlich ist. Was muss man da machen sonst, wenn ein Land sich verteidigen muss? Aber trotzdem, das hat mich interessiert, wie kann diese Non-Binary, nicht binäre, wie kann das während des Krieges existieren?
Und was bekommst du mit, wenn du zum Beispiel in Kiew bist? Wie existiert das weiter? Also ich habe nämlich auch gelesen, es gibt zum Beispiel auch queere Einheiten bei den Truppen und so weiter. Ja. Und ich glaube auch mit einem Einhornabzeichen.
Wir haben auch kleine Kooperation mit denen. Wir haben auch eine kleine Szene, wo diese Flagge zu sehen ist. Und es gibt viele queere Menschen, die kämpfen. Das soll auch hoffentlich bald das beeinflussen, dass die ukrainische Regierung endlich das Gesetz verabschiedet, wo gleichgeschlechtliche Ehe, nicht Ehe, ich glaube Partnerschaft, gleichgeschlechtliche Partnerschaft offiziell erlaubt wird.
Da gibt es ja auch Druck vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass die Ukraine dieses Gesetz verabschieden soll, weil eben entschieden wurde, das Gericht hat entschieden, dass dadurch homosexuelle Menschen diskriminiert werden, dadurch, dass es dieses Gesetz nicht gibt. Aber Selenskyj möchte in Kriegszeiten nichts am Gesetz ändern und deswegen hält er das zurück. Ja. Wie erfährst du das in der Ukraine? Herrscht da irgendwie Frust darüber in der Community unter queeren Menschen?
Ich glaube, in der Ukraine herrscht Frust wegen russischen Angriff, ja, wegen ständigen Drohnen, Raketen und weil sie nicht schlafen können, weil sie jetzt keinen Strom haben, weil inzwischen sind auch Züge oft vermint. Also ich glaube, das steht im Vordergrund und nicht, dass man noch dieses Gesetz nicht hat. Aber trotzdem, es gibt Hoffnung und weil ukrainische Gesellschaft ist eine demokratische Gesellschaft, wo wirklich das Volk sehr viel zu sagen hat. Und das haben wir auch vor kurzem wieder gesehen, als die Gesellschaft nicht einverstanden war mit dem neuen Gesetz von Selenskyj. Dann kamen Menschen auf die Straßen wieder, obwohl das jetzt sehr gefährlich ist. Aber trotzdem, ich bin mir sicher, dass dieses Gesetz verabschiedet wird. Ist nur die Frage, wann. Und das ist auch wichtig für Menschen, die kämpfen, weil natürlich, wenn die verletzt sind und sind in Partnerschaft mit einer Person, diese Person kann dann nicht kommen und sie in Krankenhaus besuchen, was aber heterosexuelle Menschen ist es erlaubt und homosexuelle Menschen nicht.
Du hast heute ein T-Shirt an, darauf steht, dass auf Ukrainisch die Worte traditionelle Werte, die Buchstaben sind quasi bunt, ich glaube Kreuzstich, womit auch die Wischewankas, die ukrainische Tracht vielleicht auch gestickt wird. Also man sieht da irgendwie schon in der Art, wie diese Aufschrift gemacht ist, quasi, dass vielleicht die traditionellen Werte, der traditionelle Kreuzstich, wie man ihn von den Trachtenoberteilen kennt, aber eben Regenbogenfarben. Wo würdest du sagen, wo steht die Ukraine? Welchem Polen ist sie näher? Den traditionellen Werten oder vielleicht doch eher einer Normalisierung, einer Modernisierung von Werten?
Ja, das ist natürlich eine kleine Provokation. Also ich finde, dass die ukrainische Gesellschaft ist eine offene, moderne Gesellschaft, die natürlich momentan ganz viel erlebt und sich transformiert. Ich glaube, was in der ukrainischen Gesellschaft gibt, das ist der Wunsch, alles zu besprechen und alles zu hinterfragen. Das heißt, wenn etwas von oben kommt, das wird nicht so ohne Zweifel sofort genommen wie in Russland, sondern die Menschen haben wirklich das Gefühl, sie sind ein wichtiges Teil des Landes und der Politik und sie dürfen entscheiden, wohin das Land geht. Und ich wünsche mir, dass die ukrainische Gesellschaft überlebt, vor allem weniger Opfer hat. Und ich bezweifle das überhaupt nicht, dass diese Gesellschaft, die wahnsinnig traumatisiert ist, natürlich, in jeder Familie inzwischen gibt es jemand, der gestorben ist, aber trotzdem, dass diese Gesellschaft hat Kraft, Vernunft, Mitleid, Mitgefühl, einander zuzuhören, nicht zu verurteilen und zu respektieren einander und miteinander zu sprechen. Und ich glaube, dass eigentlich das soll auch traditionelle Werte sein, weil die Menschheit, also um zu überleben, soll miteinander reden. und offen für verschiedene Blicke, für verschiedene Meinungen sein.
Anna Melikova, Schriftstellerin und Drehbuchautorin. Anna, ich danke dir, dass wir heute miteinander reden konnten.
Danke dir.
Am Mikrofon verabschiedet sich Christine Hartauer.